Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Mario Steinmetz und ich möchte Ihnen nach einem vermutlich sehr beschwerlichen Weg durch die eisige Kälte Leipzigs aus meinem neuen Horror-Thriller 13 den Prolog vorlesen. Ein bisschen einstellen hier. 13 ist beim Papierverzehrverlag erschienen, wie die meisten meiner anderen Bücher auch. Es ist jetzt eine Premierenlesung auch. Die allererste Lesung aus 13, die es gerade so zur Buchmesse geschafft hat. Ich habe das Kapitel ein klein wenig entschärft, dahingehend, dass möglicherweise Jugendliche anwesend sein werden. Ich bitte das zu verzeihen. Dann fange ich es einfach mal an. 13. Prolog. Der glühende Wurm erwachte zum Leben. In sich selbst geschlungen, schwebte er frei im Raum, ohne Anfang und ohne Ende. Er wand sich und leuchtete und wuchs zu einem brennenden Monster aus purem Licht, enthüllte schamlos, was sich in der Dunkelheit verbarg. Sie beobachtete fasziniert den grell glühenden Draht der Glühbirne. Das Licht breitete sich aus, zeigte eine hell getünchte Decke, kroch Wände hinab, grau, alt, fad. Schließlich erreichte es den Boden aus rotbraunen Fliesen. Sie lag auf dem Rücken in einem Bett mit eierschalengelbem Metallrahmen. Die Farbe war zerkratzt und blätterte ab. Die Matratze war mit gestärktem Leinenstoff bezogen, ebenso die dünne Decke und das Kopfkissen. Die Helligkeit verwandelte sich über ihrem Kopf zu einem wirbelnden Karussell. Später saß sie auf der Bettkante und blinzelte ins Licht. Der Boden unter ihren nackten Füßen fühlte sich angenehm kühl an. Es gab eine dunkel gestrichene, von Kratzern zerfurchte Tür und auf Augenhöhe eine momentan verschlossene Klappe. Ein Fenster suchte sie vergebens. Es gab nur die Tür, um in den Raum hineinzugelangen. Es war der einzige Zugang und der letzte Ausweg, der ihr blieb. Sie trug ein schlichtes Nachthemd mit kurzen Ärmeln. Der hart gewebte Leinenstoff kratzte unangenehm auf der Haut. Sie konnte sich nicht daran erinnern, etwas derartiges besessen zu haben. Besitze ich überhaupt irgendetwas? Sogleich drängte sich die nächste Frage auf. Wo bin ich hier? Bin ich ein Patient? Opfer eines Unfalls? Ist mein Name Jane Doe? Vor Schreck sah sie an sich herab, betastete ihren Körper, kniff sich an manchen Stellen, drückte hier und da die Haut. Sie war dünn, aber unversehrt. Trotzdem stimmte etwas nicht. Sie folgte mit ihren schlanken, feingliedrigen Fingern den zarten Linien der Gesichter, die ihre Haut verzierten. In die Haut gestochen, in tiefstem Schwarz. In einer scheinbar zufälligen Reihenfolge waren sie mit etwas verbunden, das an Schlangen erinnerte. Fleischig umschlangen sie ihren Körper, drohten sich zusammenzuziehen und ihr die Luft zum Atmen zu nehmen. Woher stammen diese Bilder? Wessen Gesichter sind das? Eine tätowierte 13 auf ihrem linken Oberarm hob sich von den kunstvollen Bildern ab. Eine armselige Arbeit, deren aufgeworfene Linien von viel zu tiefen Stichen und einer falschen Nadel zeugten. Aber gerade deswegen fiel es ihr sofort ins Auge. Lieblos und pragmatisch, hingepfuscht. 13, die Unglückszahl, das schlechte Omen. Krampfhaft versuchte sie sich daran zu erinnern, wie sie zu diesen Tattoos gekommen war und was es damit auf sich hatte. In ihrem Kopf fand sie keine Informationen darüber. Da war einfach gar nichts. Ihr Kopf war leer. Selbst in ihrem an ihren Namen, an ihr Alter, konnte sie sich nicht erinnern. Ganz zu schweigen daran, ob es Tag oder Nacht war und wo sie sich befand. Es hat mit meinem Kopf zu tun. Ein fester Schlag, ein Sturz. Ihre Finger spielten mit ihrem langen, tiefschwarzen Haar. Es war voll und dick und fühlte sich gut an. Zögerlich betastete sie die Kopfhaut darunter, fand keine Verletzung, die auf Amnesie hindeutete. Krank im Kopf, leer, ausgebrannt. Das Denken fiel ihr zumindest leicht. Sie hielt sich die ausgestreckten Finger vors Gesicht. Die Nägel waren sauber und kurz geschnitten. In etwa so, dass sie sich nicht kratzen konnte. 5 Finger, 1 + 1 = 2. 3 mal 5 = 15. A, B, C, D, E, F, G. Alles da. Was gänzlich fehlte, war ihre Persönlichkeit. Das, was einen Menschen ausmachte. Womöglich, wenn ich mein Gesicht sehe, dachte sie hoffnungsvoll. Es gab ein kleines Waschbecken, daneben eine Toilette ohne Deckel und darüber ein Spiegel aus poliertem Metall, fest verschraubt in der Wand. Es täte sicher gut, den im Zahnfleisch pochenden Durst zu stillen. Sie drehte den Wasserspender auf und benetzte sich das Gesicht mit dem kühlen Nass, bildete eine Kuhle mit den Händen und trank, bis der Durst zur Erinnerung wurde. Jetzt war sie bereit, sich selbst ins Gesicht zu sehen. Unsicher hob sie den Kopf, um sich ihrem Ebenbild zu stellen. Wenn ich mich selbst sehe, dann wird vielleicht alles gut. Die blasse Frau mit dem glatten schwarzen Haar, das sich in der Mitte scheitelte und ihr bis zu den Hüften reichte, sah sie erwartungsvoll an. Mit dunklen Augen suchte sie das Spiegelbild ab, um irgendetwas zu finden, das die erlösende Erinnerung zurückbringen würde. Ein Leberfleck womöglich, eine winzige Narbe. Was sie fand, war eine Fremde, die sie mit vorwurfsvollem Blick anstarrte. Wer bin ich? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Hätte sie eine Krankheit und wäre dies ein Krankenhaus, würde das Zimmer anders aussehen. Es wäre heller, freundlicher und es gäbe Fenster, eine Parkanlage, eine Stadt, Menschen, Lärm jenseits der Tür, einen Namen und keine 13 auf dem Arm. Ich schlafe und bin gefangen in meinem Albtraum. Jenseits der Tür hörte sie Schritte. Ein Schlüsselbund klimperte, ein Schlüssel drehte sich knirschend im Schloss. Die Tür wurde aufgeschlossen und 2 stämmige Männer in weißen Pflegeanzügen betraten forsch das Zimmer. Einer trug einen hölzernen Schlagstock, den er ihr ohne Warnung in die Kniekehlen schlug. Bevor sie begriff, was geschah, streiften sie ihr eine Zwangsjacke über und hieften sie auf die Beine. »Du machst uns keine Schwierigkeiten, Dreckstück«, knurrte der untersetzte Mann mit den eng stehenden Augen. Seine Nase war breit und lag flach im Gesicht, die Augenbrauen wulstig, die Zähne lang und gelb. Der grobschlächtige Mann stank nach billigem Fusel und erinnerte sie an eine Bulldogge. Er war es gewesen, der sie geschlagen hatte. »Verdammt, Butch, lass sie in Ruhe, dann bleibt sie auch ruhig«, versuchte der andere Pfleger, die Bulldogge zu beruhigen. Er war größer als der Schläger und sah sie mitleidig an. Sein braunes Haar war ordentlich geschnitten, das Kinn glatt rasiert. Und er roch gut. Nach frischer Luft, nach einem Meeresstrand, sauber und rein. Etwas später in einem anderen Zimmer. »Ich bin enttäuscht von dir. Du verweigerst dich meiner Behandlung, bist aggressiv, uneinsichtig gar. Daher die Maßnahme mit der Zwangsjacke.« Ohne aufzusehen, kritzelte er in unleserlicher Schrift etwas in die linke obere Ecke des Blattes Papier. Dann die Amnesie, die sich nicht zu bessern scheint. Er sah sie an. »Mein Name ist Dr. Botkin. Ich bin der leitende Arzt der Kurzendpsychiatrie.« Der blütenweiße Kittel, der sauber gestutzte Spitzbart und die runde Nickelbrille vermittelten eine souveräne Persönlichkeit. Er war der väterliche Arzt, dem man gerne sein Vertrauen schenkte. Zumindest konnte man leicht diesem Glauben verfallen. 13 saß vor dem wuchtigen Eichenschreibtisch auf einem schlichten Stuhl, dem ihr bis zu diesem Moment vollkommen unbekannten Mann gegenüber. Durch ein großes Kassettenfenster fiel trübes Licht herein. Vor den Scheiben befanden sich ein mit einem Vorhängeschloss gesichertes Gitter. Draußen stand ein saftig grüner Baum, dessen Zweige sich im Wind wiegten. Der Himmel darüber war wolkenverhangen. Die Zwangsjacke schnürte sie auf äußerst unangenehme Weise ein, gestattete ihr nur ein sehr flaches Atmen. Der fleckige, grobe Leinenstoff roch dumpf nach altem Schweiß. Sie mochte sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen man vor ihr in diese Jacke gezwängt hatte. Allein der Gedanke machte sie traurig. Der Boden war kalt. Das Licht, die Kühle unter ihren Füßen, all diese Reize überforderten sie. Sie konzentrierte sich auf die Glühlampe auf Bodkins Schreibtisch, um sich nicht in ihren aufgewühlten Gefühlen zu verlieren. Der Mann verunsichert mich. Doch ich muss mit ihm reden. Was Sie hier tun, ist Freiheitsberaubung, Entführung womöglich. Ich verlange auf der Stelle eine Erklärung. Ich will, dass Sie mir dieses stinkende Ding abnehmen. Kaum hatte sie gesprochen, bereute sie ihren beherzten und in der Formulierung ziemlich dummen Ausbruch. So sprach man nicht mit einem gebildeten Mann, denn das war der Arzt ohne Frage. Eine Respektsperson, auf deren Worte man hörte, anstatt ihnen zu widersprechen. Was haben Sie mit mir getan, dass ich mich an nichts erinnern kann? Haben Sie mir Drogen gegeben? Und überhaupt, was ist das hier? Sprudelte es dennoch weiter aus ihr heraus. Ein Krankenhaus? Eine Psychiatrie vielleicht? Bodkin legte den Finger zur Seite und sah sie bedauernd an. Er atmete bemüht, ruhig und gleichmäßig. Ich habe es dir schon so oft erzählt. Aber bitte, gerne auch ein weiteres Mal. Er zog seine hohe Stirn in Falten. Sein Blick wurde sachlich. Eines Nachts bist du wie aus dem Nichts vor unserem Tor aufgetaucht. Du hast behauptet, dass etwas Böses in dich gefahren sei, das dich dazu zwingt, schlimme Dinge zu tun. Was du damit genau meintest, konntest du nicht sagen. Aber die Augen des Arztes verengten sich zu schmalen Schlitzen. Kaum warst du aufgenommen, veränderte sich dein Verhalten. Wie eine Besessene hast du mit verstellter Stimme gesprochen, bist auf die Pfleger los, hattest Schaum vor dem Mund. Seither versuchen wir, der Ursache deines Leidens auf den Grund zu gehen. Der Mann nahm seine Brille ab und massierte sich den Nasenrücken. Eins wurde uns auf drastische Weise klar. In dir lauert eine unkontrollierbare Wut. Es kommt zu Ausbrüchen, die dich unberechenbar machen. Du wirst zu einem anderen Menschen. Oder, naja, ich wage es kaum auszusprechen, zu einem bösen, wütenden Tier. Meine erste Diagnose lautete Spannungsirres sein. Heutzutage eher als Schizophrenie bekannt. Er beobachtete sie genau, schien auf irgendeine Reaktion zu warten. Als diese ausblieb, sprach er weiter. Ein Teil meiner Therapie ist es, dir deinen Namen zu nehmen. Anonymität hilft in deinem Fall bei der Offenbarung deines innersten Wesens. Erst wenn wir wissen, was sich hinter der Maske verbirgt, können wir dir helfen und mit der Heilung beginnen. In 13s Kopf rauschte das Blut. Sie schüttelte den Kopf. Dr. Bodkins Worte verängstigten sie nicht nur, sie warfen weitere Fragen auf. Gerne hätte sie mit den Händen Zuflucht in ihrem Schoß gesucht, sich in sich selbst verkrochen, doch die Jacke ließ es nicht zu. Schizophrenie, sagen Sie? Heißt das, ich bin verrückt? Und wenn ich doch von etwas Bösem besessen wäre, einem Dämon womöglich? Und sparen Sie sich dieses beschissen zu versandte Lächeln und beantworten Sie endlich meine Fragen. Innerlich fühlte sie nur noch Rauschen. Ich habe verdammt nochmal Rechte. Botkin setzte sich die Brille wieder auf. Unser Leben besteht aus Fragen, weil wir Wissen begehren. Es beginnt in der Kindheit, wenn wir anfangen zu begreifen, wie ein Durst, den wir nicht stillen können. Und was deine Rechte betrifft, die hast du mit dem Betreten dieser Klinik aufgegeben. Der Doktor nahm den Stift wieder auf. Stattdessen wirst du meine Fragen beantworten. Ich würde zum Beispiel sehr gerne wissen, was es mit diesen Bildern auf sich hat. 13 blinzelte verwirrt. Welche Bilder? Du weißt genau, was ich meine. Die auf deiner Haut, erklärte der Doktor. Sie stehen in direktem Zusammenhang mit deinem verborgenen Wesen. 13 senkte den Blick. Sie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. War ihr doch selbst nicht bewusst, was es damit auf sich hatte. Ihre Stimme zitterte. Ich weiß nichts über diese Bilder. Es ist nur eine schreckliche Leere in meinem Kopf, hinter der sich das Leben einer Fremden verbirgt. Die Wucht der Worte trieb ihr Tränen in die Augen. Sie rollten ihre Wange hinab, fühlten sich an wie die vorsichtige Berührung zarter Federn. Botkin stand auf, kam um den Tisch herum und zog ein kariertes Tuch aus der Tasche. Sorgsam faltete er es auseinander und tupfte ihr die Tränen ab. Er ging vor ihr in die Hocke und sah sie lange an. Es artikuliert sich durch die Gesichter auf deiner Haut. Spricht mit dir. Der Arzt bedachte sie mit einem mitfühlenden Blick. Es kommt der Tag, da werde ich dir deine Dämonen herausreißen und dich von deinem Fluch befreien. Du wirst die Anstalt als geheilt verlassen. Doch bis dahin musst du dich fügen, so schwer es auch sein mag. 13 sah ihm in die Augen. Sein Gerede machte sie wütend. Ihre Gesichtszüge wurden plötzlich hart, wie ihre Stimme, die jetzt sehr böse klang. Vollkommen anders als zuvor. Sie knirschte mit den Zähnen. Er kapiere ich, als mich von einem Hurensohn mit dir zu zeigen. Sie spuckte ihn an. Ich bin die Herrin des Gemetzels. Sie ruckte nach vorne und stellte mit wütendem Fauchen fest, dass sie die Pfleger mitsamt der Jacke am Stuhl festgeschnallt hatten und dass dieser auf dem Boden verschraubt war. Man schien auf ihre Ausbrüche vorbereitet zu sein. Darauf hatte der Arzt scheinbar nur gewartet. Mit aller Seelenruhe wischte er sich den Rotz von der Wange. »Ich kenne dich, Dämon«, zischte Botkin heiser. »Zeig deine wahre, hässliche Fratze!« 13 lachte rau und spuckte ihm vor die Füße. »Nichts werde ich dir zeigen. Aber du kannst mich lecken, wenn du willst. Ich hab dich nicht vergessen und hab nicht vergessen, wer du bist«, spie sie ihm entgegen. Sie lachte hämisch. Und da stellte sich doch die Frage, war es das wert, was du getan hast? Sie spuckte ihm ein weiteres Mal ins Gesicht, holte Rotz aber von weit unten, klebrig und gelb. Ich verfluche dich, Frevler. Aus den Augen eines Psychiaters. Botkin wurde gerade bleich. Er wich vor ihr zurück, wie er es letztlich immer tat, wenn das Böse an die Oberfläche kroch. Er suchte Zuflucht hinter seinem Schreibtisch, dem unüberwindbaren Bollwerk. Mit zitternder Hand wischte er sich mit Hilfe seines Taschentuchs ihre Spucke aus dem Gesicht. Seine Finger fanden unter der Tischplatte den Knopf, drückten ihn mehrfach hintereinander. Resignierend ließ er sich auf seinen Stuhl sinken und schenkte der keifenden Frau in der Zwangsjacke keinerlei Beachtung mehr. Er nahm Stift und Papier, notierte zuvor Gesagtes in knappen Worten. Geistiger Zustand, unverändert labil. Die Abstände zwischen den Ausbrüchen werden kürzer, ihr Verhalten aggressiver. Ich muss die Behandlung intensivieren, um die Krankheit unter Kontrolle zu halten. Ich frage mich, was geschieht, wenn der Dämon erwacht. So, das war der Prolog zu 13. Meinem neuesten Horror-Trailer. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich glaube, jetzt haben wir noch einen kurzen Augenblick, wenn Fragen wären, wäre jetzt der günstigste Zeitpunkt, es zu beantworten. Nein? Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Zeit, wünsche einen tollen Aufenthalt auf der Messe und vielleicht habt ihr Lust, vorne am Tisch nochmal vorbeizukommen, euch das Buch mal anzusehen. Da können wir darüber etwas erzählen noch ein bisschen oder beim Papierverzierer Verlag am Stand C300 kurz über die Bücher zu schauen, was wir alles so haben. Fantastische Literatur in allen Facetten, von böse bis nett. Herzlichen Dank. Ich wünsche einen schönen Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.